Liebe Geschwister, wir freuen uns hier, mit euch hier zu sein. Viele Grüße von eurer Schwestergemeinde in Mexiko. Wir danken euch für eure ständige Freundschaft und Unterstützung bei dem Dienst, den wir dort machen. Wir lieben euch alle, wir beten für euch und wir preisen den Herr für euch alle. Bitte bete für uns, dass Gott immer mehr Menschen zur Erkenntnis des Evangeliums in der spanischsprachigen Welt bringen wird. Nehmt eure Bibel und geht mit mir zu Psalm 50. Psalm 50. Psalm 50 zeigt uns die Herrlichkeit Gottes und ruft die Menschen zur Anbetung auf. Heute in diesem Text werden wir die Szene eines Gerichts sehen, wo sich Gott als der souveräne Richter über das Universum darstellt, die Schöpfung als Zeugen, und wir werden die Angeklagten beobachten, diejenigen, die schweigend das Urteil von Gott erwarten. Lass uns Psalm 50 lesen. Psalm 50, Vers 1. Ein Psalm Asaphs. Der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings von ihm stürmt es gewaltig. Er ruft der Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Selah. Vers 7. Höre mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis hab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer steht vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld rechts ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Bullen trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich herren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was hältst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Sucht hast und meine Worte verwirrst, siehst du einen Dieb, so freizest du dich mit ihm an. Und mit Herbrecher hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder. Der Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtwiesen und es dir vor Augen stellen. Setz doch das ein, die er Gott vergisst, damit ich nicht hinwergrafe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heilig Gottes, Heil Gottes. Betrachten wir, wie das Kapitel unterteilt ist. Die Vers 1 bis 6 bilden die Szene, die Szene eines Gerichts. Die Vers 7 bis 15 beschreiben die zweite Szene, die erste Gruppe von Angeklagten, die er mein Volk nennt. Dann wechselt er in Vers 16 die Gruppe und wendet sich einer zweiten Gruppe zu. Vers 16 bis 21, die er die Gottlosen nennt. Und schließlich in den Vers 22 und 23 erklärt der Richter, was beide Gruppen tun müssen, um vergeben zu werden. In diesem Sinne schauen wir uns die erste Szene an, Vers 1. Gott, der Herr, hat geredet und die Erde gerufen. Gott, der Herr, der mächtige Gott, der Zahlen beginnt mit drei glorreichen Namen Gottes, um den Richter zu beschreiben, der in die Sitzung eintritt. Wörtlich El, Elohim, Yahweh, allmächtiger Gott, Gott, Adonai. Dies ist eine von drei Stellen im Alten Testament, an denen wir diese drei Namen Gottes zusammen sehen. Sie werden verwandelt, um Gott in seiner totalen Majestät und Macht auf Erden zu beschreiben. Dasselbe sehen wir zum Beispiel in Joshua 22, Vers 22. Der Gott der Götter, der Herr, er weiß es. Er weiß es. Es gibt nichts, was vor diesem Richter, der über dem Universum steht, verborgen ist. Hier in 52 wird Gott als zentrales Objekt der gesamten Schöpfung präsentiert. Mit dem drei Namen Gottes beschreibt Asaph Gott als den Allmächtigen, als den Gott der Götter und als den, der alle anderen niederen Kräfte überlegen ist. Und er, Vers 1, hat geredet und die Erde gerufen, von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wenn er spricht, ruft er die Erde, jedes geschaffene Ding und jedes Menschen dazu auf, sich in den Gerichtssaal zu begeben, um zu bezeugen, dass er tatsächlich Gott des gesamten Universums ist. Gibt es jemanden oder etwas, das sich seinem Aufruf widersetzen kann? Wer würde einen solchen Aufruf ablehnen? Seine Kraft auf Erden ist so stark, dass er mit einem einzigen Aufruf die ganze Erde herbeirufen. Und schau die zwei Verben, die Vers 1 enthält. Er redet und er ruft. Nichts widerspringt dem Souverän. Du, ich, alles Geschaffene, alles fällt unter seine absolute Herrschaft und Macht. Gott ist souverän und nicht passiert ohne seinen aktiven Willen und seine Vorsehung. Die ganze Erde und alles Geschaffene steht unter der Herrschaft dieses großen Gottes. Von Osten nach Westen, von Berlin nach Mexiko hört alles auf. Wenn er spricht, wenn er ruft, gehorcht ihm alles. Lassen Sie uns weiterlesen. Vers 2 aus Zion, der Schönheit, Vollendung. In Vers 1 wird die Macht Gottes auf der Erde und im Universum erwählt. Und hier spricht er von Zion, einem Ort, an dem Gott in seiner Herrlichkeit wohnt. Es beschreibt Zion als der Schönheit, Vollendung. Diese Worte stellen nur eines dar. Gott und seine Herrlichkeit sind perfekt. Es gibt keine Sünde oder Böse in ihm. Gott ist sowohl souverän als auch vollkommen. Und dieser Gott hat nicht nur geredet und gerufen, er ist auch erschienen. Und wenn er erscheint, entfaltet er Licht und Feuer. Vers 2 und 3 aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott. Schweigt. Es ist Gott. Schweigen. Feuer, Vers 3, frisst von vor ihm er. Und rings um ihn stürmt es gewaltig. Wenn er in Gerichtssaal erscheint, tritt Gott mit einem majestätischen Gebrüll ein. Er tritt ein, umgeben von seiner Herrlichkeit. Es ist ein Bild, das uns an die Szene auf dem Berg Sinai erinnert, als die Gegenwart des Herrn in der Mitte eines Feuers erscheint. Rauch wie ein Ofen und Erdbeben und eine dicke Wolke, von der die Stimme Gottes, eine donnernde Stimme, gehört würde. 2. Mose, Kapitel 19. Moses, Jesaja, Ezechiel, Daniel, Johannes, alle präsentieren einen Thron Gottes, der von Macht und Herrlichkeit umgeben ist und dazu bereit ist, sowohl Gericht als auch Gnade zu geben. Diese Bilder stellen einen Richter dar, den du nicht zum Schweigen bringen oder manipulieren kannst. Er ist kein Richter, der die Menschen fürchtet. Die Szene zeigt den Eintritt eines mächtigen Richters, der spricht, wenn er will, und jeder hört, wenn er verwirrt. Der Richter ist angekommen. Das Gericht hat beim Eintritt solcher Majestät und Macht gezittert. Nun werden die Zeugen gerufen. Vers 4. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erden, damit er sein Volk richte. Die Zeugen, die Himmel und die Erde werden aufgerufen. Das Hohe und das Tiefe, Himmel und Erde, kommen zusammen, gegen Sünder und Schuldige auszusagen. Das Gleiche geschieht beispielsweise in 5. Mose 32 und Jesaja 1, wo Gott die Himmel und die Erde aufruft, um gegen diejenigen auszusagen, die gegen ihn rebelliert haben. Die Schöpfung selbst bezeugt, dass Gott sie geschaffen hat. Psalm 19. Deshalb kann sie als Zeugen dienen, weil vor Gott nichts verborgen ist. Und wir sehen aber nicht nur der Richter und die Zeugen. In diesem Text sehen wir auch den Aufruf der Angeklagten. Vers 4. Damit er sein Volk richte. Psalm 50 beschreibt der Angeklagten als sein Volk. Er ruft sein Volk auf, die ihn kennen und seine Wort gehört haben. Er ruft nicht diejenigen auf, die Gott nicht kennen, sondern diejenigen, die Wege Gottes kennen. Vers 5. Versammelt mir meine Getrauen. Er ruft diejenigen auf, die sich selbst als Heilige betrachten und als Nachfolges Gottes bezeichnen. Vers 5, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Die, die vor Gott Opfer gebracht haben. Sie sind in die Versammlung eingetreten und haben Opfer gebracht. Sie haben eine Bibel. Sie kommen in die Gemeinde. Sie kommen vor dem Herrn. Sie sitzen und hören Predigen. Sie tun alles, was von einem Gläubigen erwartet wird. Das sind die Richter, der Richter, die Zeugen und die Angeklagten. Das Gericht ist vollständig. Alle sind bereit. Um jedoch korrekt vorzugehen und zu zeigen, dass dieses Gericht Gott gehört, betont Vers 6, was bereits gesagt wurde. Vers 6, und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Selah, Selah, halt an und denkt über diese Dinge nach. Die Himmel erklären die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit Gottes, der Gott, den wir anbeten, preisen. Er ist der Richter. Es gibt niemanden, der wir erurteilt, weil er alles Geschaffenen hat und erhält. Gott selbst ist Richter. Aber dann stellt sich die Frage, Gott, warum richtest du dein Volk? Warum richtest du nicht bessere eine fremde Nation oder offensichtlich böse Menschen? Warum richtest du nicht Menschen, die nicht in die Gemeinde kommen oder nicht regelmäßig die Bibel lesen? Warum urteilst du nicht über völlig böse Menschen? Weil 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 17, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Dieser Psalm, Psalm 50, ist ein Psalm, der sich mit denjenigen befasst, der vor Gott kommt und seine Wort hört, aber sein Herz ist so weit weg von Gott. Sie haben eine falsche Religiosität angenommen. Sie haben eine Maske aufgesetzt. Und Gott, der alle Herzen kennt, ruft die, die behaupten, ihn zu kennen, zum Gericht auf. Dies ist die erste Gruppe. In den Vers 7 bis 15 sehen wir eine erste Gruppe, die er mein Volk nennt. Vers 7. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Gott nennt sie mein Volk und verwendet den Namen Israel, um sie an den Bund zu erinnern. Es ist, als würde Gott sie an ihren Namen Israels, mein Volk, erinnern, damit sie die Ernsthaftigkeit ihrer Anklage verstehen. Und nach Vers 7 zeugt Gott selbst von ihnen. Nachdem er sich als Richter präsentiert hat, geht er gegen die Angeklagten vor, um auszusagen. Er gibt Zeugnis gegen sein Volk. Und wenn Gott gegen sie spricht, erinnert er sie an ihre Position und die Position Gottes. Vers 7, ich bin Gott. Ich bin groß. Du bist winzig. Ich bin ein Berg, du Maus. Ich bin der, ich bin ewig. Du bist vorübergehend. Du bist Staub. Lass uns weiterlesen, Vers 8. Dein Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sind doch deine Brandopfer steht vor mir. Hast du das gehört? Sein Volk wird nicht angeklagt, weil es die Rituale nicht eingehalten hat. Sie werden nicht aufgrund ihrer äußeren Taten angeklagt. Sie werden nicht angeklagt, weil sie nicht in die Gemeinde gekommen sind oder weil sie keine christlichen Taten begangen haben. Sie werden angeklagt, weil etwas absolut Wichtiges vergessen wurde. Gott braucht nicht, was sie bieten können. Gott sucht nicht nach deinen Sachen und Taten. Gott sucht dein Herz. Gott sucht nur nach einem aufrichtigen Herz. Diese Versen, Vers 8 und 10, sollen uns etwas sehr wichtig. Vers 8, nicht wegen deiner Schlachtopfer tadel ich dich, auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Vers 9, ich nehme keine Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Vers 10, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. In diesen drei Versen sehen wir, Gott ist selbst existente. Er braucht nicht außer sich. Alles hängt von Gott ab und er ist von niemandem abhängig. Dann weiter in Vers 11. Ich kenne alle Vögel den Bergen und was sich tummelt im Feld ist mir bekannt. Gott ist allwissend. Er kann zu allen Zeiten alles und es gibt nichts, was vor ihm verborgen ist. Und nicht nur das, Vers 11 zeigt auch, dass er alle Dinge besitzt, absolut alles. William Barak kommentiert, wahre Anbetung ist eine, die erkennt, dass alles, was wir ihm bringen, bereits ihm gehört. Es ist eine Anbetung, die sich vor Gott in Demut und Ehrfurcht stellt. Daher stellt Vers 12 eine unrealistische Situation Gottes dar. Er sei hungrig, um zu zeigen, dass dies völlig unlogisch ist. Gott braucht nichts, weil er das gesamte Universum besitzt. Vers 12, wenn mich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Wenn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt, würde ich es dir nicht sagen. Diese Betonung des Wortes ich, dich, setzt die Menschen an ihre Stelle. Wer bist du, zu glauben, dass du weißt, wie man Gott ernähren kann, als ob er dein Essen bräuchte? Warum glaubst du, dass du Gott einen Gefallen tust, wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst? Wer kennst du, der du bist? Vers 13, sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Birken trinken? Gott ist nicht wie der andere Götter. Er ist kein Gott, der deinen Besitz braucht. Er braucht keine Kerzen, Rituale oder Traditionen. Er interessiert sich nicht für Pilgerfahrten. Liebe Geschwister, lass uns nicht narren sein und glauben, dass wir alle gerettet sind, weil wir Gott unsere Zeit zur Verfügung stellen. Denk nicht, dass unsere Herzen rein sind, weil wir in die Gemeinde kommen und Lieder singen. Der Angeklagte hat die Gemeinde besucht, im Hauskreis gedient, aber er kehrt zu Sünde zurück und vergisst, dass sein Herz ist in seinem Fleisch verloren geht. Ja, ich komme in die Gemeinde. Ich weiß viel. Aber ich werde die Sünde nicht verlassen, die ich liebe. Ich bevorzuge meinen Krümel der Lust und des momentanen Glücks, anstatt Gott zu lieben und ihn zu verherrlichen. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Es geht um dein Herz. Kannst du das sehen? Es geht nicht um äußere Rituale, sondern um dein Herz. Gott sucht ein demütiges Herz, das ihn sucht, eine Seele, die er ihn liebt. Es ist, was wir in Römer Kapitel 12, Vers 1 sehen, ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Vorher würden Opfer auf den Altar gebracht, aber jetzt ruft Gott uns auf, uns vor dem Altar zu bringen. Es geht nicht mehr darum, Dinge zu bringen. Er will dein Herz. Er will, dass du selbst zum Altar gehst und du in deinem Körper, dein Herz, deine Seele, alles, was du bist, gibst. Darum geht der Text weiter in Vers 14. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Gott ist keine Götze, der ohne Erfurcht behandelt werden kann. Er ist kein Gott, der sich an lauwarme Herzen erfreut. Deshalb sind die Worte von Jesaja Kapitel 66, Vers 2 auch so wichtig. Du, wenn du nach einem Vers suchst, um diese Woche auswendig zu lernen, betrachte diesen Vers. Denn dies alles hat meine Hand gemacht. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Aber diejenigen, die sich in wahrer Anbetung von ihm präsentiert, diejenigen, die mit ihren Sünden kämpfen und den Herrn von ganzem Herzen lieben wollen, diejenigen, die keine äußere Anbetung wollen, sondern echte, aufrichtige, sagt er in Vers 15, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Durch die Gnade ruft Gott uns auf, zu ihm zu laufen. Sobald wir ihn brauchen, sagt er, komm, komm zu mir, komm und sieh. Und dann kommt die Verheißung, so will ich dich erretten. Wenn du, liebe Geschwister, wenn du den Herrn mit deinem Herzen liebst, wenn du in Heiligkeit dienst, wird er dich erretten. Du wirst nicht mehr schuldig sein, du wirst frei sein. Du wirst vom Stuhl zu ihren Armen springen. Du wirst wie Worte von Römer 8, Vers 1 erfahren, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäßigt dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Aber lassen Sie uns weiterlesen, denn eine andere Szene beginnt. Der Richter spricht Eunet. Und jetzt spricht er eine zweite Gruppe von Angeklagten an. Vers 16. Diese Gruppe hat Gott völlig vergessen. Zuerst sahen wir die Einladung zum Gericht. Zweitens sahen wir den Vorfurcht der falschen Anbetung und sehen wir eine dritte Szene. Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was sesselst du meine Satzzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Siehst du, wer beschuldigt wird? Es ist an diejenigen gerichtet, die das Gesetz Gottes kennen, aber als Gottlosen böse bezeichnet werden. Und beachte, wie oft das Personalpronomen du erwähnt wird. Es ist, als würde die Seiten mit dem Finger auf den Angeklagten zeigen. Schuldig. Du, ja, du, schuldig. Vers 17. Vers 17. Du hast ja die Sucht. Dann Vers 18. Sagst du, dann ein bisschen später, du, dich mit ihm. Vers 19. Du los zum Bösen. Vers 20. Du saß da, redest gegen deinen Bruder, gegen deinen Sohn, deine Mutter. Stehst du, dann Vers 21, da hast du, ganz wie du. Was hast du mit der Bibel zu tun? Was musst du in die Gemeinde tun? Denn dein Böses disqualifiziert dich davon, das Wort Gottes zu verkünden und zu lehren. Du verurteilst dich selbst, indem du die Bibel lehrst und ein verlorenes und verrottetes Leben führst. Vers 17, da du doch Sucht hast und meine Worte verwirfst. Du verabscheust, du hast, du willst nicht, du spuckst die Sucht aus. Der Angeklagte weist die Korrektur zurück. Und nicht nur das, sondern auch meine Worte verwirfst. Wörtlich bedeutet es, Anweisungen aus der Bibel zu nehmen und hinter den Rücken zu verwehren, damit sie sie nicht mehr sehen oder darüber nachdenken müssen. Er sagt zu ihnen: Du hörst nicht auf die Bibel. Du versuchst, sie zu vergessen. Dir gefällt deine Sünde. Dir gefällt die Rebellion, dein Herz. Du bevorzugst die Dunkelheit vor dem Licht. Die Anweisungen gehen durch ein Ohr und durch das andere aus. Aber du hast nicht nur Anweisungen, sondern du liebst die Sünde und rennst dem Bösen nach. Vers 18. Siehst du einen Dieb, so freudest du dich mit ihm an. Und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Der Angeklagte lebt mit dem Dieb. Bewundert den Ehebrecher sowie den Bösewicht von Psalm 1, einer, der wandelt nach dem Rat der Gottlosen, trifft auf den Weg der Sünde, sitzt, wo die Spötter sitzen. Vers 19, deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, der Sohn deiner Mutter verleugnest du. Wie kannst du in die Gemeinde kommen und den Dieb und Erbrecher lieben? Warum kommst du am Sonntag und lügst am Montag? Warum denkst du, du kannst Gott täuschen? Weißt du nicht, dass Gott den wahren Zustand dein Herz kennt? Du hast so viel lieb zur Sünde, dass du bald versuchen werden, diese Worte zu vergessen. Du möchtest nicht, dass sie deinen wahren Zustand sehen. Dir gefällt deine religiöse Maske. Du möchtest bereit zu deinem Weg zurückkehren und deine Bibel schließen. Es macht dir Angst. Es macht dir Angst, deine verborgenen Sünden zu entdecken. Und hier ist unser Fleisch bereit, eine Entschuldigung zu präsentieren. Aber warum ändern, wenn mir passiert nichts, nicht passiert? So oft habe ich dieselbe Sünde begangen und mir ist nicht passiert. Bitte, passiert nichts, wenn ich zur Gemeinde komme, aber bald lüge ich. Ehebrecher in meinem Herz stellen, betrügen und leben wie die Gottlosen. Gott wird sicher wie ich sein. Er vergisst, was ich tue und macht sich nicht viel Sorgen über den wahren Zustand meines Herzens. Ich kann Gott betrügen. Und genau das glaubt der Angeklagte. Lesen wir den Text, Vers 21. Das hast du getan. Und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Oh du, sei kein Narr, sei kein Tor. Die Stille und die Geduld des Herrn sind Erbarmen, damit du Böse tust und an ihn glauben kannst. Römer Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Böse leitet? Die Tatsache, dass du noch lebst, ist Gottes Gnade. Und Tag für Tag ruft er dich dazu auf, ihm zu glauben und ihn zu lieben. Aber für diejenigen, die das denken, schau, was Gott mit ihnen machen wird. Vers 21. Aber ich will dich zurechtweisen. Wörtlich, ich werde dich zum Schweigen bringen und stumm machen. Wenn Gott jemanden anklagt, tut er es nicht mit gerichtiger Kraft. Er tut es mit Autorität. Er bringt jeden Widerstand zum Schweigen. Vers 21. Und er dir von Augen stellen. Du wirst nicht weglaufen. Vor Gott kannst du deine Verbrechen nicht verbergen. Du wirst deine Sünden und Übel nicht verbergen können. Wenn du sagst, niemand wird es wissen. Es wird nie herauskommen. Wird es aufgedeckt. Er kennt es und wird es vor allen demonstrieren. Liebe Geschwister, wenn du dich in Psalm 50 wiederfindest, wenn du weißt, dass du dich ändern solltest, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und einen Erlöser brauchst, dann gehe mit mir zu Verse 22 und 23. Hier in diesen zwei Versen ruft Gott den Angeklagten auf, sowohl die erste als auch die zweite Gruppe. Vers 22. Seht euch das ein, die ihr Gott vergesst. Seht doch das ein. Hör zu. Kommt jetzt, heute. Nicht morgen, heute. Jetzt. Du, der Gott vergisst, der den Herrn für die Liebe zur Sünde vergisst. Kommt zu Christus. Fürchtet, weil mehr denn der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Renne zu dem, der dich retten kann, bevor es zu spät ist. Vers 22, damit ich nicht im Weg trafe und keiner rettet. Der Tag der Erlösung ist heute. Tut Böse und strebe nach deiner Heiligkeit. Denn an diesem Tag wird es niemanden geben, der seine stolze Position vor dem großen Richter halten kann. Du wirst nicht in der Lage sein, du selbst zu verteidigen. Und es wird keine Möglichkeit geben, den Souverän zum Schweigen zu bringen. Und wenn du aber zu Gott kommst, wenn du aber ihm glaubst, wenn du Böse tut, dann sieh die Worte der nächsten Verse. Sie sind für dich. Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Liebe Geschwister, das ist Gottes Erlösungsplan. Vor dem Gründung der Welt erkannte Gott sein Volk in Christus. Er hat die Welt geschaffen und vor der perfekten Gehorsam. Menschen, die Sünder in Adam sind, kennen Gott nicht. Sie leben in Sünde, vor Gott getrennt und verdienen ewige Bestrafung und der Hölle. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Epheser Kapitel 2, Vers 4 und 5. Durch Gnade werden wir errettet, nicht durch Werke. Und jetzt gibt es durch in Erlösung. Jeder, der umkehrt und glaubt, wird errettet werden. Du bist ein Sünder. Du verdienst ewige Verdammnis, aber Gott hat deine Sünden vergeben. In ihm gibt es keine Verdammnis. In ihm gibt es vollkommene Gerechtigkeit. Er ist der Einzige, der dich von deinen Sünden reinigen und dir ewiges Leben geben kann. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würde. Dann wird der Richter dein großer Retter sein. Dann wird dir alles Böse vergeben werden. Nicht aufgrund deiner eigenen Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Christi in dir. Nun richtet Jesus Christus ein Volk auf, das sich für gute Werke eifrig einsetzt, damit sein Name und sein Evangelium auf der ganzen Erde bekannt gemacht werden können, damit die Menschen eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Es wird eine Braut, eine Gemeinde, ein neuer Körper genannt, der zu Ehre Gottes präsentiert wird. Ein Volk, das nur einen Zweck hat. Die Herrlichkeit Gottes, die im Evangelium Christi offenbart wird. Lass uns beten. Gott, wir erkennen an, dass wir Sünder sind und uns nicht selbstbewusst vor dir stellen könnten, wenn nicht der Tod und die Auferstehung Jesu Christi gewesen wären. Und wir erkennen an, dass wir mit unverdienten Gnade und Barmherzigkeit leben. Unser Herr, vielen Dank für deine Gnade. Hilf uns, ein Leben zu leben, das dir gefällt. Ein Leben, das des Gehorsam, der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Und vielen Dank für diese gemeinsame Zeit. Amen.